Der Start war schon mal gut. Wunderschönen guten Morgen euch allen. Wie schon gesagt, das war die goldrichtige Entscheidung, heute in diesen Gottesdienst zu gehen, heute hier zu sein. Es ist echt schön, dass du da bist und dass wir auch jetzt Wort Gottes teilen dürfen. Und das Wort Gottes ist eine geniale Sache, denn es hat eine göttliche, innewohnende Kraft, die es nirgendwo anders gibt. Also du darfst damit rechnen, dass wirklich der Schöpfer Gott, der allmächtige Gott, zu dir redet durch sein Wort und hineinwirkt in dein Leben, in dein Alltag, in deinen Geist, in deine Seele hineinwirkt, bis ins Körperliche hinein. Egal, was du da benötigst, Gott kann alles tun und er kann alles dem schenken, der da glaubt. Amen. Halleluja. Ich mache heute Fortsetzung über die Thematik, dass wir Bibelauslegung am allerbesten von Jesus doch lernen. Und ich habe ja das letzte Mal, da war es so super heiß hier und da haben wir ein bisschen abgekürzt und bin bei dem ersten Kriterium, das ich euch da an die Hand gebe, stehen geblieben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, erst 3 Wochen her, da ging es darum, dass alle Theologie der Ergänzung bedarf, dass wir auf Ergänzung angelegt sind, dass Jesus auch, als er Mensch hier war, Ergänzung gesucht hat. Und es ist so wahr, Matthias, dass wir Zeit mit Gott brauchen, ja, um von ihm zu hören. Und einer der wichtigsten Orte, eines der wichtigsten Dinge, das Gott uns gegeben hat, ist sein Wort, ist die Bibel, Leute. Wir wüssten nichts von Gott. Wir wüssten nicht, wie er ist. Wir wüssten wohl, wenn wir in die Schöpfung hineinschauen, dann sehen wir, da ist ein genialer Schöpfer irgendwie am Werk gewesen. Aber wir wüssten nicht, wie er ist, wie er denkt, wie er über uns Menschen denkt, warum er uns gemacht hat. Ist er ein guter Gott? Ist er ein böser Gott? Will er irgendwas von uns oder sind wir ihm egal? Das wüssten wir alles nicht, wenn wir die Bibel nicht hätten. Aber wir haben die Bibel und da drin können wir ihm begegnen. Da drin, das ist unsere erste Bezugsquelle, wo wir erfahren können, wer Gott ist und wie er ist und wie sehr er uns liebt. Halleluja. Und deswegen ist es so immens wichtig, dass wir auch entsprechende Kriterien haben, entsprechende Werkzeuge haben und die sehen wir eben in Jesu Leben ganz besonders stark. Werkzeuge haben, wie wir mit der Bibel gut umzugehen haben, wie wir den größten Nutzen aus ihr ziehen, wie wir diese Früchte, die da drin beschrieben sind, wie wir uns dieses Testament, wie wir es ja auch nennen, das Alte und das Neue Testament, wie wir uns dieses Erbe am besten zugänglich machen, wie wir am besten damit arbeiten auch und wie sie den größten Nutzen bringt und damit wir und andere um uns herum nicht irgendwo ein schräges Bild bekommen von Gott. Und deswegen gehe ich da heute weiter und habe noch 4 Kriterien für euch, wie wir am allerbesten die Bibel auslegen, wie wir mit ihr arbeiten wollen. Ich steige da gleich ein ins 2. Kriterium und das heißt, die Bibel mit der Bibel auslegen. Die Bibel mit der Bibel auslegen. Und das sehen wir auch im Jesu-Leben angewandt. Wir gehen da wieder in die Versuchungsgeschichte von Jesus. In der Wüste war er da und der Teufel kommt zu ihm. Und dann geht doch der Kerl tatsächlich so weit, geht der Teufel so weit, dass auch er das Wort Gottes zitiert. Er nimmt die Bibel, also das müsst ihr wissen, er kennt sie. Wahrscheinlich besser wie die meisten von uns. Er hat lange genug Zeit gehabt. Ja, er weiß zumindest, was drinsteht. Und er nutzt hier was. Und Jesus hatte Hunger nach 40 Tagen in der Wüste. Und er sagt zu ihm, Mensch, wenn du Gottes Sohn bist, ist doch kein Problem für dich. Mach doch aus diesen Steinen Brot. Ja, mach das doch. Ja. Und durch dem und verschiedene andere Sachen, wo er Jesus da herausfordert und durch dem er die Bibel zitiert, könnte doch Jesus jetzt sagen, okay, das Wort Gottes, dann muss ich das wohl jetzt so machen, oder? Hat Jesus nicht gemacht. Er antwortete aber Folgendes. Matthäus 4, Vers 7. Wiederum steht geschrieben. Er sagt, Junge, da steht noch mehr in diese Richtung. Jesus behauptet nicht, dass das noch nicht stimmt, was er gesagt hat, aber sein Bekenntnis ist klar und deutlich. Er sagt, die Schrift kann auf keinen Fall aufgehoben werden, aber er stellt die Theologie des Teufels sehr wohl in Frage und er stellt auch seine Interpretation der Schrift in Frage. Er macht ihm deutlich, hey, du hast nicht alle relevanten Schriftstellen berücksichtigt und deswegen kommst du zu einem falschen Resultat. Und da müssen auch wir aufpassen, ihr Lieben. Wenn wir Matthäus 12, Vers 1 bis 7 anschauen, sehen wir, dass Jesus den Schriftgelehrten genau den gleichen Fehler vorhält. Genau das Gleiche. Da geht es um eine andere Begebenheit. Die Jünger haben Ehren gelesen, haben Getreide gesammelt am Sabbat, am Feiertag. Und das war tatsächlich durch das Gesetz des Mose, Altes Testament, da steht das so drin, da war das verboten, tatsächlich. Darauf haben sie sich berufen, die Schriftgelehrten. Und Jesus geht jetzt her und erklärt diesen Leuten, diesen studierten Leuten, diesen Theologen, Cheftheologen seiner Zeit, anhand von drei weiteren Schriftstellen, dass es Ausnahmen vom Gesetz gibt. Und dass es Gott viel mehr um Inhalte geht, als um das stupide Erfüllen von irgendwelchen religiösen Ritusen. In diesem konkreten Beispiel sagt er ihnen, hey Leute, die Barmherzigkeit ist Gott viel wichtiger als das Verbot am Sabbat irgendetwas zu arbeiten. Ist viel wichtiger. Und deswegen ist es so wichtig und ist eben nicht damit getan, irgendeine Bibelstelle herauszureißen und als unwidersprechbar in den Raum zu stellen bei einer Diskussion oder sonst irgendwo. Wir müssen alle Bibelstellen zu einem Thema heranziehen, die es da gibt, möglichst. Und das macht Arbeit, ganz klar. Ja? Nicht nur deine Lieblingsbibelstellen zitieren und irgendwo raushauen, sondern mal gucken, was sagt denn das Wort Gottes weiter dazu. Und wenn du die gefunden hast, diese Bibelstellen zu dieser Thematik, dann musst du die in Harmonie miteinander bringen. Dazu müssen wir und sollten wir lernen, gesamtbiblisch zu denken. Merkt euch das mal. Gesamtbiblisch zu denken und nicht Wahrheiten gegeneinander auszuspielen. Das passiert so oft. Höre ich so manches Mal. Jeder hat seine Lieblingsbibelstelle zu einer Sache, die er gerne macht oder gerne lässt und haut die raus und will nichts anderes zulassen. Ich gebe euch da mal zwei geniale Bibelstellen an die Hand, die uns helfen, hier in diese Richtung vorwärts zu gehen. Ist eine meiner Lieblingsbibelstellen, die steht im Psalm 119, der Vers 160. Als ich die das erste Mal so greifbar für mich bekommen habe, war das ein Schlüsselerlebnis und hilft mir bis heute, da vorsichtig zu sein, wenn Einzelaussagen irgendwo oder Einzelverse aus der Bibel kommen. Und da steht ganz kurz, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Die Gesamtaussage der Bibel, da kommst du zu der Wahrheit, da kommst du zum Kern hin, was Jesus dir sagen will und was dran ist. Also vielleicht das sind ganz wenige Worte, wenn ihr euch die merkt, Psalm 119, 160, ganz leicht zu merken. Die Summe deines Wortes, das ist Wahrheit. Und das kostet, wie gesagt, Mühe, da mal nachzuforschen, mal eine Konkordanz zu nehmen, ja, mal in die Bibel reinzuschauen, mal zu blättern. In den allermeisten Bibeln sind ja sowieso die Vergleichsstellen angegeben. Da könnt ihr mal gucken, mal nach hinten, nach vorne, ins Alte, ins Neue Testament, vielleicht auch mal unterschiedliche Übersetzungen mal konsultieren und mal schauen. Und dann kommt man dem Kern ganz nahe. Und die zweite Bibelstelle, die steht in 5. Mose 19, Vers 5. Und das ist eine Aussage, da geht es um Rechtsstreitigkeiten. Aber ich glaube, die hat uns auch hier ganz viel zu sagen. Da steht, auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen soll jede Sache beruhen. Ja? Ihr Lieben, wenn sich eine Bibelstelle, eine Sache, wenn sich etwas nur auf eine Bibelstelle beziehen kann, dann sollten wir damit vorsichtig sein und das nicht zu irgendeinem unumstößlichen Dogma erheben. Da liegen wir meistens falsch, glaube ich. eine sehr bekannte Sache, die ab und an mal immer wieder aufploppt, ist diese Kopfbedeckungspflicht der Frauen aus dem 1. Korintherbrief Kapitel 15. Da gibt es ähnliche Begebenheiten auch. Da muss man aufpassen, das findest du nur einmal, diese Aussage. Ja? Das heißt auf der anderen Seite natürlich nicht, dass eine Einzelaussage der Bibel keine Wahrheit enthalten kann. Also da müsst ihr aufpassen. Ja? Aber wenn nur eine Bibelstelle für irgendetwas angeführt ist, hey, dann müssen wir unserem Gegenüber die Freiheit einräumen, sie vielleicht anders zu verstehen als ich und anders anzuwenden als ich. Es macht auch Sinn, bei gewissen Lehrgebilden zusammenzustehen und das Gleiche zu bekennen. Macht keinen Sinn, in der Baptistengemeinde zu sein und zu sagen, ey, Taufe, mit der habe ich nichts am Hut. Macht auch keinen Sinn, in der Pfingstgemeinde zu sein wie hier und mit den Geistesgaben ein dickes Problem zu haben. Ja? Also auch da gibt es Dinge, da sollten wir als Gemeinde zusammenstehen und als Gemeinde dafür stehen. Aber bei Nebenaspekten, lasst euch das nochmal sagen, da darf es unterschiedliche Standpunkte geben. Augustinus, ein alter Kirchenvater, da hat mal einen ganz klugen Satz gesagt, den könnt ihr gerne auch mitnehmen, der hat gesagt, im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Finde ich genial. Ganz kurz und knackig. Im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit, in allem aber die Liebe. Da fahren wir gut damit. Drittes Kriterium, den Zusammenhang beachten. Wir lernen wieder von Jesus, nehmen nochmal die Versuchungsgeschichte her aus Matthäus 4. Bei einer der Prüfungen soll der Jesus von der Zinne des Tempels springen, um den Teufel zu beweisen, dass er tatsächlich Gottes Sohn sei. Und wieder zitiert der Teufel eine Bibelstelle. Er nimmt diesmal den Psalm 91 her. Da steht, er hat ja für dich seine Engel entsandt und ihnen befohlen, dich zu behüten auf all deinen Wegen. Sie werden dich auf Händen tragen, damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt und so weiter. Also er hat gesagt, das ist kein Problem, Jesus, spring da runter. Die Engel kommen schon und helfen dir. Ja? Und das ist auch eine starke Verheißung für uns. Vielleicht hast du dies selber schon mal gebetet für dich. Einfach um Schutz gebetet. Diese messianische Verheißung auch. Wenn es der Heilige Geist erlaubt, auch fürs Persönliche nehmen, das dürfen wir machen. Aber wir dürfen sie nicht aus dem Zusammenhang der Bedingungen reißen, in dem fast alle Verheißungen der Bibel stehen. Da gibt es Bedingungen dafür. Die Bedingung für diese Verheißung, die finden wir auch im Psalm 91, ihr Lieben. Also es ist sehr, sehr hilfreich zu lesen, was davor steht, wenn sowas dort ist, und auch was danach steht. Hier steht im Psalm 91 gleich ganz am Anfang, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, für den trifft diese Verheißung zu. Der bleibt unter diesem Schutz. Ein schönes Bild, können wir alle was damit anfangen, ein Schirm. Ja? Wer sich da drunter bewegt, wer da nah bei Gott bleibt, der bleibt trocken. Der bleibt unter diesem Schutz dieser Verheißung. Also all jene, die Gottes Gegenwart suchen und lieben, die bei ihm bleiben, die bestrebt sind, nicht ständig ihr eigenes Ding zu machen und Gott irgendwo als Anhängsel dabei zu haben, als Notnagel, wenn gar nichts mehr geht. Nein, die ihn an erster Stelle stellen. Die dürfen dann auch damit rechnen, weil sie nah bei Gott sind, dass sie safe bleiben an der Stelle. Wer ständig sein Ding macht, ich sage es nochmal, verlässt immer mehr den Schatten des Allmächtigen, wie hier in diesem Bild genannt. Gehen wir zurück zu Jesus. Hätte sich Jesus darauf eingelassen, auf das, was der Teufel ihm hier gesagt hat, er wäre seinem Vater ungehorsam geworden. Obwohl das Wort Gottes ist, was ihm gesagt wurde. Denn der hatte für seinen Sohn ja den Weg über das Kreuz geplant. Das war das, wo Jesus hin sollte. Und Jesus hat sich nicht durch einen Vers, der aus dem Zusammenhang gerissen wurde, vom Weg abbringen lassen. Was hat er geantwortet? Kennen wir jetzt schon? Wiederum steht geschrieben, hat er zu ihm gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Da gehört mehr dazu, hat er gesagt. Leute, der Zusammenhang ist für uns ganz, ganz wichtig, auch deswegen, weil die Bibel kein systematisches Buch ist, kein systematisches Werk ist. Gott ließ die nicht vom Himmel fallen mit 1, 2, 3, 4, 5, ja. Erstes Kapitel, wer ist Gott? Zweites Sündenfall, drittes Ehe- und Kindererziehung und so weiter. Und dann steht da, wie will ich angebetet werden? Wie müssen die Gemeindehäuser aussehen? Alles nicht da. Die Bibel ist nicht ein Buch, sondern ist eine abgeschlossene Büchersammlung. Da gibt es ganz unterschiedliche Literaturformen. Erzählungen, Gedichte, Briefe, theologische Abhandlungen, Prophetien. 66 Bücher findet ihr da. Von mindestens 40 Schreibern verfasst. Und die kannten sich allermeist überhaupt nicht gegenseitig, denn das wurde in einem Zeitraum von mindestens 1500 Jahren auf 3 Kontinenten geschrieben. Ja? Politiker, Könige, Generäle, Richter, Propheten, Steuereintreiber, Fischer, Rabbiner, Ärzte, alle möglichen Umfelder. Überall waren die gestanden, vom Palast bis zum Gefängnis. Und trotzdem ist das Gottes Wort, inspiriert durch den Heiligen Geist, aufgeschrieben. Es ist eine abgeschlossene Einheit. Wir müssen aufpassen, dass wir nichts weglassen und nichts hinzufügen zu diesem heiligen Wort Gottes, das uns gegeben ist. Offenbarung 22, 18, 19, könnt ihr da mal nachlesen. Ich hoffe, ihr versteht, wie wichtig der Zusammenhang ist, wie wichtig es ist, sich die Mühe zu machen, im Wort Gottes und mit dem Wort Gottes zu arbeiten. Es kann echt gefährlich werden, wenn wir den Zusammenhang außer Acht lassen und irgendwelche Dinge in unserem Leben dann mit einer Bibelstelle versuchen zu untermauern. Hat es in der Bibel alles ja schon gegeben. Dann wird der, ich sag mal von Völlerei, so ein altes Wort, aber das gibt es heute auch noch, halt verschiedene Sachen einfach gerne isst und trinkt und das immer wieder, obwohl es ihm nicht gut tut, dann gibt es Bibelstellen, mir ist ja alles erlaubt. Oder wenn sie etwas Tödliches trinken, rein mit dem Fastfood, was soll's. Na? Oder andere Bibelstelle in die Richtung, alle Speise ist rein. Man findet dann schon Bibelstellen, die den Lebensstil, den falschen Lebensstil irgendwie rechtfertigen. Okay, ich will noch ein paar Takte zum historischen Zusammenhang sagen. Der ist auch oftmals sehr wichtig, wenn wir eine Bibelstelle in eine heutige Situation hinein interpretieren, ihr Lieben. Es kann echt hilfreich sein zu klären, was sie für die Menschen bedeutete, die sie ursprünglich betraf, die es ursprünglich das erste Mal gehört und gelesen haben. Wer gute Theologie betreiben will, sollte vor allem in Nebenaspekten wichtige Fragen stellen. Nimm das mal mit, wenn ihr das im Hinterkopf habt, wenn ihr an die Bibel herangeht und solche Nebenaspekte euch beschäftigen. Da ist es gut zu wissen, wer war denn der Schreiber? Wer war der Empfänger? In was für Umstände sprach die Bibelstelle ursprünglich hinein? Wie war das politische und das gesellschaftliche und das kulturelle Umfeld? Es kann uns echt helfen, das zu verstehen. Und so kann man dann historisch bedingte Anweisungen, wie das Bedecken von Köpfen im Gottesdienst, von Grundlinien ewig gültiger Wahrheit Gottes unterscheiden. Und muss sich nicht darüber streiten. Ja? Da können uns zwei Argumente gut helfen, vor allen Dingen, wenn du das jetzt hörst und denkst, Mensch, hoffentlich setzt da der Alex nicht irgendwelche wichtigen biblischen Prinzipien außer Kraft, weil man hier historisch alles checken muss. Muss man nicht alles, aber es hilft an gewissen Stellen. Aber lass dir sagen, wenn du da Angst hast, und das ist nicht gut, denn Angst ist ein schlechter Ratgeber, ja, auch im Umgang mit der Bibel. Hundertfach fordert uns die Bibel auf, dass wir uns nicht fürchten sollen. Mindestens jeden Tag einmal, sage ich immer. Und das gilt auch für Theologie. Wer aus Angst vor Konsequenzen Gedanken nicht mehr zu Ende denkt, der engt sich und andere ein. Also hab keine Angst, an die Bibel ranzugehen. Ja? Hab auch keine Angst, was falsch zu machen. Denn historische Auslegung hat Grenzen. Klare und oft bestätigte Lehraussagen brauchen keine historische Auslegung. Vieles in der Bibel ist einfach unstrittig. Muss nicht historisch auslegen, ob du nicht töten sollst, ob das Evangelium verkündet werden soll, ja, und vieles, vieles mehr. Eine Faustregel hierzu, dann gehen wir zum nächsten Kriterium. Ergibt der direkte Sinn einer Bibelstelle einen klaren Sinn, ist jeder weitere Sinn höchstwahrscheinlich Unsinn. Ja, also wenn was deutlich dort steht, dann lass es auch so stehen, wie es steht. Da musst du nicht dran rumdeuteln. Okay? Viertes Kriterium, Vorrang für die höhere Wahrheitsebene. Da ist wieder etwas, mit dem Jesus arbeitet. Es gibt in Gottes Wort, auch wenn sich manche vielleicht schwer damit tun, es gibt Wahrheitsgebiete, die mehr Gewicht auf die Waage bringen. Jesus sagt zu den Theologen seiner Zeit mal wieder Folgendes, Matthäus 23, 23. Eine super Bibelstelle, auch was Umgang mit Finanzen bedeutet, was den Zehnten anbelangt, den bestätigt Jesus nämlich hier. Da sagt er, wehe euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen. Das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben, dieses hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen. Ja? Und ich denke, es ist wichtig, dass sowas über uns nicht gesagt werden darf und soll und kann. Ja? Es ist ja gut, wenn uns Heilungen, Zeichen und Wunder wichtig sind. Wenn wir uns darauf fokussieren, aber ist uns auch die Verkündigung des Evangeliums wichtig und dass Menschen gerettet werden? Es ist richtig, pünktlich zu den Gottesdiensten, zu den Versammlungen zu kommen, aber wie sieht es damit aus, die Schwester, den Bruder bedingungslos mit Worten und Taten anzunehmen und zu lieben? Wie sieht es mit deiner Barmherzigkeit aus? Wie sieht es damit aus, den Nächsten höher zu achten als dich selbst? Wir haben so Lieblingsthemen manchmal, Lieblingsbereiche, wo es uns leicht fällt, das Wort Gottes umzusetzen. Und andere Bereiche, die klammern wir dann aus, wo es uns schwerer fällt. Es gibt höhere Wahrheitsebenen. Beispiel noch dafür. Ich finde, das super Beispiel ist die Ehe. Es gibt meiner Meinung nach einen vollkommenen und einen zulassenden Willen Gottes. Wisst ihr, dass in keiner Bibelstelle die Ehe mit mehr als einem Partner wörtlich verboten wird? Findest du keine? Findest keine Bibelstelle? Es gibt nur eine Stelle für israelitische Könige, nicht zu viele Frauen zu haben. Und zu den neutestamentlichen Ältesten und Diakonen sagt Paulus, als ob es gar nicht selbstverständlich wäre, dass sie nur Mann eine Frau sein sollen. Das muss er ihnen extra sagen. Jesus erklärt, dass er sagt, in Matthäus 19, Vers 8, Mose hat euch wegen der Härtigkeit eurer Herzen erlaubt, eure Frauen zu entlassen. Und jetzt hört gut zu. Von Anfang an ist nicht so gewesen. Ja? Der ursprüngliche Wille Gottes war ein anderer. Und manchmal erträgt Gott Dinge und gibt uns da einen gewissen Freiraum, obwohl es ursprünglich nicht so gedacht war. Und dann gibt es Dinge, da muss unser Denken drüber erneuert werden mit der Zeit. Da braucht es Zeit dazu. Wisst ihr, was da ein super Beispiel, ein historisches Beispiel dafür ist? Es ist die Sklaverei. Wisst ihr, dass Christen heftigst dafür gekämpft haben, dass die beibehalten wird? Über viele Jahrzehnte hinweg haben sie gedacht, das ist richtig, dass wir Sklaven haben. Und haben hart dafür gekämpft, dass das beibehalten werden konnte. Und ihr Denken musste erneuert werden darüber und das war schmerzhaft. War richtig, richtig schmerzhaft. Ja? Aber diese höhere Wahrheitsebene hat sich irgendwann durchgesetzt. Also, Vorrang für die höhere Wahrheitsebene. Such da, ob Gott hier im Ursprung was anderes gedacht hatte an der Stelle. Und jetzt komme ich zum fünften Kriterium. Und wenn ihr euch nichts merkt, aber das hier mitnimmt, dieses Kriterium mitnimmt, dann, ich glaube, ist 90% schon gewonnen. Es geht immer noch darum, Bibelauslegung nach dem Vorbild Jesu zu tun und damit umzugehen, mit dem Wort Gottes richtig umzugehen. Und dieses letzte Kriterium heißt, eine Theologie, eine Bibelauslegung zu machen nach dem Charakter Gottes. Ich denke, es ist echt das wichtigste Kriterium. Und Es ist ja so, dass es keiner von uns schafft, absolut objektiv an die Bibel heranzugehen. Das kriegen wir alle nicht hin. Wir sind alle da eingefärbt von unserem Background, von unseren Erfahrungen, von unserem Umfeld, von den Menschen, die uns da begleiten, von der Gemeinde. Das ist einfach so. Ja? Und ich glaube, deswegen ist es von allergrößter Wichtigkeit, dass uns der Charakter des Autors, der Charakter Gottes beim Lesen und Auslegen seines Buches prägen darf. Dass wir im Hinterkopf und im Herzen haben, wenn wir die Bibel lesen, hey, wer ist denn unser Gott? Und wie ist denn unser Gott? Wie beurteilt er Dinge, Menschen, Situationen? Wie würde er denn handeln? Hat man eine Zeit lang so schöne Armbändchen gegeben. What would Jesus do? War gar nicht verkehrt, finde ich. Ja? Und was macht denn den Charakter Gottes aus? Leute, diese Fragen müssen wir uns stellen, wenn wir sicher gehen wollen, seine Worte nicht falsch zu interpretieren, echt. Wenn wir seine Worte so auslegen, die Bibel so auslegen, dass sie mit seinem Charakter nicht mehr übereinstimmen, dann passt unsere Theologie nicht mehr. Dann stimmt sie nicht mehr. Spätestens dann, wenn wir das merken, wenn wir da hart werden oder zu liberal werden, man kann ja auf zwei Seiten vom Pferd runterfallen, dann müssen wir nochmal intensiv drüber nachdenken, nochmal zur Ruhe kommen, nochmal ihn fragen, nochmal über unseren Gott nachdenken, wie er ist. Und da kommen wir an Jesus auf keinen Fall vorbei. Ja, und dann kannst du auch das Alte und das Neue Testament in Harmonie bringen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das Alte Testament ist nur im Lichte des Neuen Testaments zu verstehen, ihr Lieben. Ansonsten kannst du Bibelstellen aus dem alten Bund, da kannst du Menschen mit erschlagen, Angst machen. Wir brauchen Jesus, um zu erkennen, wie unser Gott ist. Deswegen ist er gekommen. Weißt du, die Bibel ist nicht in erster Linie dazu gedacht, uns Informationen über Gott zu liefern. Sie will uns in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott hineinführen. In deinem Alltag, wo du auch immer bist, 24/7, sollst du diese Beziehung mit deinem Gott, mit dem Schöpfergott, mit dem allmächtigen Gott erleben, ja genießen können und aus seiner Kraft heraus deinen Alltag gestalten. Das ist sein Plan gewesen. Von alters her war das sein Plan, vor allen Zeiten. Weißt du, wenn du hauptsächlich Infos über deinen Gott gesammelt hast, dies aber nicht diese Informationen, diese Bibelstellen, dieses Wissen, das du hast, gerade wenn man schon ein paar Jährchen, vielleicht Jahrzehnte mit Gott unterwegs ist, wenn du das nicht seinen Charakter gemäß anwendest, dann bist du wie ein Schwimmer auf dem Trockenen. Und diese Trockenheit, die ist dir abzuspüren, wenn es so ist. Glaub mir, das sehen die Menschen, das erleben die Menschen und die werden nicht unbedingt gerne Zeit mit dir verbringen wollen. Jeder muss Gott persönlich kennen und die Bibel seinem Charakter gemäß verstehen lernen. Das funktioniert nur in dieser Zeit mit ihm auch. Und wenn man sie entsprechend anwendet, nach diesen Kriterien. In Johannes 17, Vers 3 steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Und dieses Erkennen heißt, in Beziehung treten, in Beziehung sein mit ihm. Eben nicht nur Wissen anhäufen, nicht nur Informationen sammeln, sondern dass dieses Wissen, diese Information in einen Austausch kommt, in eine Beziehung hineinkommt. Mit ihm reden, Gebet. Gebet, sagen wir doch immer, sollte wie Atmen sein für einen Christen, für ein Gotteskind. Und so ist es auch. Sollte ganz normal sein. Du kannst immer und überall mit ihm reden. Natürlich ist es gut, auch mal Zeiten zu haben. Das ist wichtig, stille Zeit oder wie du das auch immer nennst, wo du mal eine halbe Stunde oder wie du es hinkriegst, mal alles andere ausschaltest. Aber wenn es nur darum geht, manchmal klappt das nicht, das klappt manchmal tagelang nicht. Das Leben ist so herausfordernd geworden, so kräftezehrend geworden. Personalmangel, was für Schlagworte, jeder hat das mittlerweile gehört. Und Überstunden und keine Ahnung und Termine da und dort. Jeder ist doch von uns herausgefordert, oder? Der Stress geht ja schon in der Schule los. Ich habe gehört, dass schon Kinder Burnout haben. Ist doch heftig. Ja? Der Feind schläft nicht. Er schiebt und schiebt und schiebt diese Gesellschaft und immer schneller, immer weiter, immer höher. Und es kostet regelrecht Anstrengung und Kraft, mal zur Ruhe zu kommen, sich Zeit zu nehmen, mal das Handy beiseite zu legen, den Fernseher aus, nicht über den Zaun zu den Nachbarn rüber zu gucken und gar nichts zu machen, sag ich mal, an der Stelle und sich nur auf Jesus zu fokussieren. Mal ganz ehrlich, wann hast du das zuletzt gemacht? Wann fiel dir das leicht? Das kostet richtig was. Wir sind regelrecht getrieben in unserer Gesellschaft. Wisst ihr, was die wichtigste Charaktereigenschaft unseres Gottes ist? Johannes, mein Lieblingsjünger, hat das aufschreiben dürfen. 1. Johannes 4, Vers 8. Und so nah und so tief, wie das ist, wie diese Wahrheit ist, das ist der Kern von Gott. Das ist der Kern seines Charakters. Da steht, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Wisst ihr, und das ist, die Bibel nennt sie Agabe-Liebe, eine selbstlose, bedingungslose, sich verschenkende, ohne Gegenleistung fordernde Liebe. Aber das heißt nicht, dass wir deswegen alles machen dürfen. Es ist auch eine Liebe, die einen Rahmen steckt. Jede andere Liebe, auch menschliche Liebe, kommt niemals an diese göttliche Liebe heran. Wir denken ja manchmal, wenn ich jemanden lieb habe, dann muss ich alles für ihn machen, muss immer für ihn da sein, muss alles erlauben. Wisst ihr, was das für eine Liebe ist? Das ist eine Affenliebe. Ja? Eine Affenliebe steckt keinen Rahmen, in dem ich mich bewege. Ich sage, darfst du alles machen. Daran krankt unsere Erziehung der Kinder an manchen Stellen in unserer Gesellschaft. Ja? Wo manche meinen, wenn mein Kind nur möglichst alles ermögliche und ihm alles erlaube, dann wird sich's gut entwickeln. Also wer es noch nicht gemerkt hat, das führt nicht zu den Zielen, die man sich wünscht. Nicht zu einer selbstständigen, stabilen Persönlichkeit. Wir brauchen als Menschen eine Liebe, die uns Grenzen setzt und die schenkt uns Gott. In Jesus Christus, Leute. Gott, in Gott ist diese Liebe zu finden, die dir Sicherheit gibt, in der du dich bewegen kannst, in der du dich entfalten kannst, wo du auch wirklich Grenzen erfahren darfst, die gut für dich sind. Grenzen, die dich schützen und andere in deinem Umfeld. Ja, eine bedingungslose Liebe, aber eine Liebe, die dir aufzeigt, wo und wie du dein Leben gestalten kannst und in welcher Art und Weise. Wie du mit dir umzugehen hast, wie du mit deinem Nächsten umzugehen hast, deinen Kindern, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, wen auch immer. Diese Liebe ermöglicht es dir, auch schwierigen Menschen zu begegnen, bis dahin, dass sie eine Feindesliebe in dir wecken kann. Das ist Gottes Liebe. Und Gott beweist seine Liebe, indem er seinen Sohn auf die Erde schickt, um dich und mich zu retten, um uns unsere Sünden vergeben zu können. Halleluja. Leute, am Vorbild Jesu können wir echt lernen, wie gute Theologie aussehen soll. Und es muss eine Theologie sein, lasst euch das sagen, die pro Mensch ist und sich am Charakter Gottes orientiert. Wenn du geneigt bist, mit der Bibel nur die anderen zu korrigieren und sie hinzubiegen, dass sie dir gefallen, das kann auch manchmal passieren. Dass so unsere Kindererziehung vielleicht aussieht, ihr Eltern. Oder dass man die passenden Bibelstellen hat, wie sich die Menschen in deinem Umfeld verhalten sollen. Das ist nicht gut. Sie brauchen zuallererst die Liebe Gottes. Und Gott kümmert sich dann darum, dass Veränderung geschieht. Das ist nicht deine und meine und unsere Berufung. Ja? Wir sind nicht berufen, andere Menschen um uns herum zu verändern. Wir sind berufen, Botschafter der Liebe Gottes zu sein. Halleluja. Jesus hat mal eine Aussage getroffen und dann schließe ich. Die hat er über den Sabbat getroffen. Und ich glaube, er wollte uns genau das, was ich euch heute Morgen versucht habe zu vermitteln, damit zeigen. Warum er uns das Wort Gottes gegeben hat. Warum wir füreinander da sein sollen. Markus 2, Vers 27 steht das. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also die Gebote, die sind für uns gegeben. Die Bibel ist für uns gegeben. Gott ist für uns. Er hat uns sein Wort gegeben, damit wir uns entwickeln können zu den Menschen, die er sich vorgestellt hat. Und das ist dann was Schönes. Halleluja. Wenn du der Mensch wirst, immer mehr nach dem Vorbild Jesu. Das ist attraktiv, glaube ich. Die Bibel ist für uns gemacht, nicht gegen uns. Ey, lasst uns danach eifern, sie recht zu verstehen und anzuwenden in unserem persönlichen Leben und auch im Umgang mit dem Nächsten. Amen. Halleluja.